HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
I'm your masters of war. Here they build the big guns.
Our goal is simple. To ensure that we can detect and destroy any missile launched against the United States anywhere, anytime, any place.
Als Präsident Trump im Oktober erklärt hat, dass die USA aus dem Vertrag aussteigen werden, haben uns unsere amerikanischen Kollegen gesagt, dass dies eine endgültige, unwiderrufliche Entscheidung sei und keine Einladung zum Dialog.
Ein Vertrag, dem zwei Vertragsstaaten angehören und der von einer Seite verletzt wird, der ist faktisch außer Kraft gesetzt.
Es ist schon befremdet, dass man im Kalten Krieg 1987 es fertiggebracht hat, Russen und Amerikaner 2600 Raketen zu zerstören. Und heute stehen die Zeichen auf Wettrüstung wieder.
Polnische Medien berichten, Polen wolle für eine ständige US-amerikanische Militärbasis im eigenen Land zahlen, bis zu 2 Milliarden Dollar jährlich.
An dem Ziel der Bundesregierung, 2% anzustreben, ein Ziel, auf das sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben, halte ich daher fest.
Es geht um unsere Sicherheit, es geht um das Überleben der Menschheit bei der Atombombe.
Atomwaffen sind in Deutschland eine verdrängte Wirklichkeit. Anders vor 36 Jahren, als in Bonn vor der Uni eine 500.000 Menschen demonstrierten. Mit rund 900 Bussen und 50 Sonderzügen waren Nachrüstungsgegner aus allen Himmelsrichtungen in die damalige Bundeshauptstadt gereist. Heute haben wir wieder ein globales Wettrüsten in Worten und Taten, aber es regt sich kaum Widerstand. Da ist offenbar keine kollektive Sorge. Dabei sind wir mittendrin in einem nuklearen Dschungel, wie Experten dieses neue Zeitalter bezeichnen, mittendrin in der Bizepsphase. Nicht mehr wie im Kalten Krieg mit zwei halbwegs überschaubaren Blöcken, sondern mit etlichen muskelprotzenden Akteuren. Alleine diesen Samstag haben Nordkorea und Russland Raketen getestet, Iran angeblich auch. Die USA hatten wiederum vorletzten Sonntag in Kalifornien einen Marschflugkörper abgefeuert. Keiner will ins Hintertreffen geraten, allerorten wechselseitige Überbietungen und wechselseitige Vorwürfe, zuletzt auch im UN-Sicherheitsrat. HR2 Kultur, der Tag, Rückkehr der Raketen, das globale Wettrüsten haben wir heute getitelt. Russland testet inzwischen möglicherweise sogar Nuklearraketen. Darauf deutet ein schwerer Unfall hin auf einem Militärgelände vor 2 Wochen mit mindestens 5 Toten. Über Russlands Rüstungspolitik, Markus Sambale.
Vergangene Woche in der Nähe von Moskau. Finale eines spektakulären Militärwettkampfes. Panzerbiathlon, Kampfjetfliegen. Russische Soldaten traten gegen Teams aus befreundeten, zumeist autoritär regierten Staaten an. Von China über den Iran bis Kasachstan. Nach dem Ergebnis aller Wettkämpfe wird Gesamtsieger bei den internationalen Armeespielen 2019 die Mannschaft Russlands. Russland also militärisch ganz weit vorn. Dieses Ziel verfolgt Wladimir Putin nicht nur im Wettkampf. Im vorigen Jahr, da wurde seine Rede an die Nation zur multimedialen Waffenschau. In Computeranimationen flogen russische Hightech-Raketen um die Erde. Möglicherweise war es auch die Entwicklung einer solchen Waffe, bei der es vor kurzem im Norden Russlands einen Atomunfall gegeben hatte, mit mehreren Toten. Neue Waffen? Der Westen sieht sie als Drohgebärde an. Putin spricht dagegen von der Notwendigkeit, sich zu wehren. Genauso bei Raketenstationierungen in Kaliningrad beispielsweise oder aktuell im Streit mit den USA nach dem Ende des INF-Abrüstungsvertrags. Auch da sagte Putin, Russland reagiere ja nur. In diesem Fall auf den amerikanischen Test eines Marschflugkörpers. Mit Blick auf die neuen Umstände beauftrage ich das Verteidigungs- und das Außenministerium, das Ausmaß der Bedrohung durch die jüngsten Aktionen der USA für unser Land zu analysieren und alle notwendigen Maßnahmen zur Vorbereitung einer symmetrischen Antwort zu ergreifen. Doch wo steht Russlands Militär überhaupt? Klar ist, dass seit Beginn des aktuellen Jahrzehnts umgerechnet mehrere hundert Milliarden Dollar in die Streitkräfte geflossen sind für ein tiefgreifendes Modernisierungsprogramm. Das fasste der Moskauer Verteidigungsexperte Alexander Golz vor einiger Zeit einmal so zusammen. Als Ergebnis der Reformen standen der Regierung und den Befehlshabern mehrere Dutzend kampffähige und für russische Verhältnisse gut ausgestattete Verbände zur Verfügung. Das Wichtigste dabei war aber nicht die moderne Technik, sondern die Möglichkeit, die Einheiten schnell zu verlegen und einzusetzen. Diese Eigenschaft bewährte sich sowohl im verdeckten Krieg in der Ukraine als auch in Syrien. Russlands Beteiligung an diesen Konflikten löst im Westen scharfen Protest aus. Der Führung in Moskau scheinen solche Reaktionen aber auch ganz gelegen zu kommen. Zeigen sie doch, dass das russische Militär respektiert, wenn nicht sogar gefürchtet wird. Ein Knackpunkt bleibt das Geld. Russland hat in wirtschaftlichen Krisenzeiten seine Verteidigungsausgaben zuletzt zurückgefahren. Erst vergangene Woche sagte Putin: Wir haben es nie gewollt und wir werden es auch nie tun, uns an einem teuren, für unsere Wirtschaft zerstörerischen Wettrüsten zu beteiligen. Ich möchte daran erinnern, dass Russland bei den Verteidigungsausgaben den eher bescheidenen 7. Platz in der Welt einnimmt. Wir stehen hinter den USA, China, Saudi-Arabien, Großbritannien, Frankreich und Japan. Es bleibt ein Widerspruch, wenn Russland heute einerseits auf seine vergleichsweise niedrigen Militärausgaben verweist als Ausdruck der Bescheidenheit und gleichzeitig mit lauten Tönen seine militärischen Möglichkeiten demonstriert.
Nochmal zurück zu dem Unglück in der russischen Arktis. Experten glauben, es gebe Hinweise darauf, dass Moskau ein sowjetisches Forschungsprogramm aus den 60er Jahren zum Atomenergieantrieb fortsetzt. Der Kreml hütet die Informationen zwar wie ein Staatsgeheimnis, aber es wurde radioaktive Strahlung gemessen, in Finnland zum Beispiel. Und denkbar wäre die Entwicklung solcher Waffen allemal. Benötigen Raketen heutzutage noch Treibstoff, würden sie dann angetrieben von einer Mini-Nuklearanlage, wodurch die Raketen beliebig lange fliegen könnten und das Militär wäre unabhängig von Nachschubwegen. Putin ist inzwischen theoretisch ja auch in der Lage, diese Technologie voranzutreiben, denn er wie auch US-Präsident Trump werden kaum noch gebändigt durch internationale Abkommen. Der INF-Vertrag ist, wie gehört, seit Anfang des Monats Geschichte. Er sah die nukleare Abrüstung in Europa vor. Moskau und Washington verpflichteten sich Ende der 80er Jahre, ihre atomaren Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern abzubauen und keine weiteren zu stationieren. Und das ging ja auch viele Jahrzehnte lang einigermaßen gut. Johannes Grotzki hat das ARD-Studio Moskau geleitet. Er ist Russlandkenner und unterrichtet an der Uni Bamberg. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Frau Pierrot.
Herr Professor Grotzki, jetzt fällt dieser Vertrag weg und jetzt fallen auch alle Hüllen. Jetzt darf zwanglos drauf losgerüstet werden?
Ja, es gibt schon noch eine ganze Reihe anderer Abrüstungsverträge, aber das Wesen, was bislang die Stabilität ausgemacht hat zwischen Ost und West, war ja gerade dieser Vertrag, weil er so spektakulär zustande kam. Denn er kam ja durch eine Hochrüstung und auch durch eine Hochrüstungsansage des Westens zustande. Wir haben ja auch dann mit unseren Pershings auf die SS-20 damals reagiert und Reagan hatte ja das erklärte Ziel sogar, die Sowjetunion wirtschaftlich kaputt zu rüsten. Gorbatschow wusste, er kann es sich wirtschaftlich nicht leisten. Das Land stand vor dem Zusammenbruch. Es ist ja dann auch zusammengebrochen. Und in dieser Situation kam es, dass man eben die Schwäche Russlands nutzen konnte, um dann so einen Vertrag zu schließen. Das sieht heute anders aus. Und wir sollen auch nicht lächeln über Russland. Auf der einen Seite, das sagt Herr Sambale, hat natürlich Putin kokettiert er mit wenig Geld, was er in den Wehretat hineinsteckt. Aber wir wissen nicht, wo steht das Geld in den Büchern, das für die gesamte Entwicklung ausgegeben wird. Denn es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, es sind 5 neue Systeme, die er vorgestellt hat. Die müssen wir gar nicht im Detail kennen, die von der NATO sehr ernst genommen werden. Die NATO hat sogar bereits eigene Namen. Und darunter ist das, was Sie schon gesagt haben, nämlich etwas, das heißt Bure Westenbeet, einer uneingeschränkten Reichweite. Möglicherweise hat es jetzt diesen Zwischenfall gegeben. Möglicherweise werden die noch mehr Rückschläge erleben. Aber was vorgestellt ist und wird, bleibt unter anderem auch ein anderes System, eine Hyperschnellwaffe Avantgarde, die praktisch in 15 Minuten von Moskau aus Washington erreichen könnte. Eben mit 27 Mach fliegt die. Ob das alles auch wirklich am Schluss so funktioniert, wissen wir nicht. Aber in den Köpfen der russischen Bevölkerung steht es drin, wir sind wieder wir. Der Westen kann uns nichts diktieren. Jetzt geben wir den Ton an.
Präsident Putin will ja genau auch das wieder, ein großes Russland bauen. Wie fügen sich Militär und Aufrüstung da ein?
Zunächst muss man wissen, dass das Militär, und das vergessen wir oft, nie politische Rollen in Russland übernommen hatte. Ganz im Gegenteil, das Militär war immer, wenn man so will, Opfer der Politik. Das war unter Stalin so und Gorbatschow hat im Militär erheblich mal aufgeräumt. Wir erinnern uns an den berühmten Flieger Rust, der mit seiner kleinen Maschine nach Moskau geflogen ist. Gorbatschow nahm das, um das unliebsame Militär aber wirklich so auf den Kopf zu stellen und gnadenlos Leute in den Ruhestand zu schicken. Also wir haben immer wieder so etwas, dass die Politik mit dem Militär abrechnet, aber nie umgekehrt. Und da, wo sich mal ein Militär erhoben hat, zum Beispiel gegen Gorbatschow, Generalstabschef Achomiev, ist es schiefgegangen. Also das ist ein Punkt. Das andere ist natürlich, das Militär ist ein Faktor des nationalen Stolzes und wird immer mehr und mehr verbunden mit dem großen Vaterländischen Krieg, also der Zweite Weltkrieg, der auf Russisch anders heißt, weil er auch später begonnen hat. Und damit der Stolz, dass wir den Faschismus besiegt haben, dass aber noch weiter zurückgehend Russland ja Europa vor dem Mongolensturm bewahrt hat, dass Russland ja Napoleon geschlagen hat und damit die heutige europäische Einigung erst möglich gemacht hat. Das alles wird etikettiert mit wir, das russische Militär, oder wir, das militarisierte Volk, kann man leider auch dazu sagen, wir haben das ermöglicht.
Wie viel investiert Russland eigentlich in sein Arsenal? Das ist ja ziemlich in die Jahre gekommen.
Wissen Sie, das ist die schwerste Frage überhaupt, die Sie jemandem stellen können. Ich kann sie nicht beantworten. Es gibt verschiedene Institute. In Schweden ein berühmtes, das beschäftigt sich damit. Die NATO beschäftigt sich damit. Wir haben auf jeden Fall zwei Maßstäbe. Das eine ist der Militäretat, der ist klein. Das andere ist aber die Aussage von Putin, schon vor 3 Jahren, glaube ich, als er sagte, alle Atomsprengköpfe müssen jetzt erneuert werden. Er wollte das Militär auf neue soziale Sicherheiten stellen. Sie wissen, dass der Unterschied in der Bezahlung extrem groß war. Man wollte für die gemeine Armee, den gemeinen Soldaten viel Gutes tun. Das ist auch erfolgt. Da ist viel Geld reingeflossen, das dann über den Sozialetat etatisiert wird. Dann gibt es sehr viele Forschungseinrichtungen. Ganz früher gab es hier berühmtes Akadem Gorodok in Sibirien. Dort wird viele Grundlagenforschung gemacht, die Grundlagenforschung in den vielen Instituten. Das wird sicher nicht im Militäretat angelastet und das können wir nicht ermitteln. Also man muss schon von einem Mehrfachen dessen ausgehen, was wir offiziell wissen.
Es gibt einen Moskauer Militärexperten, der sagt, da laufe gerade das radikalste Modernisierungsprogramm der Armee seit dem Ende des 19. Jahrhunderts.
Ja, ich denke wohl auch, wenn wir uns einige Sachen klar machen, es gibt etwas, das heißt Poseidon. Die NATO nennt das Canyon. Das ist eine Unterwasserdrohne, die jetzt gerade in Entwicklung ist. Vielleicht ist sie auch schon einsatzfähig, das wissen wir nicht. Eine Reichweite 10.000 Kilometer, geht 1.000 Meter tief und sie jagt mit 200 Stundenkilometer unter dem Wasser lang. Wenn Sie wissen, wie langsam sonst andere Dinge sind, ist das ganz bedeutend. Oder es gibt neue Interkontinentalraketen. Eine, die heißt Sarmat auf Russisch, die NATO nennt sie der Satan. 17.000 Kilometer Reichweite und so weiter und so weiter. Wir können uns gar nicht klar machen, was das für ein gewaltiges Aufrüstungsprojekt im Moment ist. Wie gesagt, ob alles klappt, wissen wir nicht. Aber Russland steht dazu, auch in der Öffentlichkeit. Das sind ja alles keine Geheimnisse. Diese Daten kann man ja aus russischen Quellen überall nachgucken, im russischen Internet. Überall steht alles. Und das wird auch offen gemacht. Da wird kein Geheimnis gemacht wie früher.
Welche Perspektive sehen Sie da in Sachen Wettrüsten? Als Gorbatschow bei Reagan im Weißen Haus den INF-Vertrag unterzeichnete, da hatte das auch schlicht mit Haushaltsproblemen zu tun. Der Afghanistan-Krieg, das dauernde Aufrüsten, das konnte man sich auf Dauer nicht mehr leisten. Das dürfte auch dazu geführt haben, eben diesem Abkommen zuzustimmen. Wie ist das heute? Kann Russland sich diese militärische Stärke auf Dauer leisten?
Im Moment steht Russland wirtschaftlich halbwegs gut da, trotz der Sanktionen. Das Land hat ausreichend Versorgung für alles. Die Leute sind hinreichend zufrieden mit Putin. Er hat immer noch eine satte Mehrheit. Das ist, glaube ich, sozial und politisch eine Basis ist dafür da. Wirtschaftlich auf Dauer wird durch den Verkauf von Öl, Erdgas natürlich Russland auch weiterhin gestützt. Die große Frage ist, wie kommen wir mit der Schizophrenie klar, auch wir im Westen, die sich aus der ganzen Situation ergibt, auf der einen Seite Hochrüstung auf beiden Seiten. Auf der anderen Seite, die Weltraumprogramme können wir nicht zusammen machen. Nicht die Amerikaner, sondern die Russen betreiben die Weltstation mehr. Die Amerikaner fliegen mit russischen Raketen dorthin. Das heißt, dieser Teil der Forschung, der wird noch gemeinsam betrieben und auch ganz aktiv und bewusst von Russland als etwas mit Amerika Gemeinsames gemacht. Und Trump hat erst im August wieder die Hand ausgestreckt zu Putin. hat ihn ja angerufen und gesagt, pass auf, bei deinen ganzen schrecklichen Umweltkatastrophen in Sibirien, wir helfen dir gerne. Putin möchte auch gerne eingeladen werden zum G7-Gipfel. Er wurde nicht eingeladen, aber Trump stellt schon wieder in Aussicht, dass er es doch machen möchte. Also es gibt dort schon auf jeden Fall immer wieder auch in Russland das Denken und vielleicht das Hoffen, dass man sich über die Europäer hinweg doch mit Amerika in irgendeiner Weise einigen kann. Und sei es auch nur in der gemeinsamen Gegnerschaft gegenüber der Europäischen Union.
Der Russlandkenner Professor Johannes Krotki, besten Dank. Sie hören H2 Kultur, der Tag, Rückkehr der Raketen, das globale Wettrüsten haben wir getitelt. Die Raketen kommen zurück, ja, aber bei der Gelegenheit fällt auf, sie waren eigentlich nie weg. Was wir aber tatsächlich gerade erleben, ist eine Rückkehr des Misstrauens, der geopolitischen Rivalität und da gibt es offenbar nicht mehr so viele moralischen Schranken. Eine Eigendynamik, die man auch aus dem Privaten kennt. Da staut sich was an, da schaukelt sich was hoch. Auch bei den Vieren in einem Apartment in Brooklyn, die vordergründig freundlich tun, um eine Handgreiflichkeit zwischen ihren Kindern friedlich beizulegen. In Roman Polanskis Gott des Gemetzels.
Wir sind wirklich gerührt, wie großzügig Sie sich verhalten. Und wir wissen zu schätzen, wie Sie versuchen, die Wogen zu glätten, anstatt die Sache noch zu verschärfen.
Bitte, das ist doch das Mindeste.
Ja.
Nein, kommen Sie, ich meine... So viele Eltern ergreifen doch einfach Partei für ihre Kinder und fühlen sich selbst auch wie Kinder. Hätte Ethan unserem Zachary die zwei Zähne ausgeschlagen, hätten Erlen und ich wahrscheinlich viel emotionaler reagiert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so gelassen wären.
Aber natürlich. Wir alle wissen, dass es auch andersrum hätte passieren können.
Was sagt Zachary eigentlich dazu? Wie geht er mit der Situation um?
Er redet nicht viel. Er ist etwas überfordert, denke ich.
Aber ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat.
Nein, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat, das ist ihm nicht klar.
Wie kannst du das denn sagen? Das ist Zachary natürlich klar.
Ihm ist klar, dass dieses gewalttätige Verhalten inakzeptabel ist, nicht dass er einen Klassenkameraden entstellt hat.
Sie stören sich an dem Wort, aber ich fürchte, es bringt es auf den Punkt.
Mein Sohn hat Ihren Sohn nicht entstellt.
Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt? Kommen Sie nach der Schule, sehen Sie sich seinen Mund, seine Zähne an.
Vorübergehend entstellt. Dem Mund fehlt nichts, da muss nur die Schwellung zurückgehen. Und wegen der Zähne. Wenn nötig, steuern wir gerne etwas bei, damit er den besten Zahnarzt
hat. Dafür sind wir versichert, hören Sie. Was wir wollen, ist, dass die beiden sich wieder zusammenraufen. Es muss doch unser Ziel sein, dass sowas nicht wieder passiert.
Dann verabreden wir ein Gespräch.
Ja, ganz genau.
Die Frage ist, wollen die beiden sich aussprechen? Wollen sie das zwischen sich klären?
Ethan, ja.
Und Zachary?
Dem lassen wir keine Wahl.
Es muss von ihm ausgehen.
Zachary führt sich auf wie ein Schläger. Wir werden nicht warten, bis er das von allein einsieht.
Wenn Zachary diese Aussprache als Strafe versteht, weil er dazu gezwungen wird. Bitte aber, ich wüsste nicht, wie dabei irgendetwas Positives herauskommen soll.
Mrs. Longstreet, unser Sohn ist ein Wahnsinniger. Wenn Sie hoffen, dass er sich ganz spontan einsichtig und reumütig zeigt, dann träumen Sie.
Später schaukelt sich das noch weiter hoch. Und immer ist da die Frage, wer hat eigentlich angefangen? Die hat mir das Playmobil-Pony weggenommen, sagen kleine Kinder. Der war aber der Erste, der mit Raketen experimentiert hat, sagen Russland und die USA wechselseitig. Und schuld ist natürlich immer der andere. Moskau und Washington kommen aus dieser Sandkastenlogik nicht raus. Es ist ein Patt. Und so war das auch vergangene Woche im UN-Sicherheitsrat zu beobachten. Beide warfen sich dort vor, am Wett Rüsten schuld zu sein. Die Sitzung war auf Antrag Russlands einberufen worden, weil die USA bei Kalifornien einen Marschflugkörper getestet hatten, der unter den INF-Vorgaben noch verboten gewesen wäre. Dazu Thorsten Teichmann.
Auf Bildern vom Raketentest ist ein Tieflader der US-Armee zu sehen. Auf der Ladefläche steht eine weiße große Box, umgeben von viel Licht und Rauch. Am oberen Ende schießt eine grüne Rakete senkrecht in den Himmel. Die Aufnahmen in Slow Motion hat das Verteidigungsministerium vor einer Woche freigegeben. Es ist der erste Test für neue US-Mittelstreckenraketen seit Ende des INF-Abrüstungsvertrags. Aber es gebe kein neues Wettrüsten, versicherte Verteidigungsminister Mark Esper zuvor. Die klassische Vorstellung eines Wettrüstens stehe im Zusammenhang mit Atomwaffen. Und derzeit gäbe es keine Absicht, eine neue Mittelstreckenrakete mit Atomsprengkopf zu bauen. Ende der 80er Jahre hatten sich die Vereinigten Staaten und die damalige Sowjetunion im INF-Vertrag verpflichtet, alle landgestützten Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von mehr als 500 Kilometern zu vernichten. Tests wurden verboten. Bei der Unterzeichnung 1987 in Washington zitierte US-Präsident Ronald Reagan ein russisches Sprichwort und entschuldigte sich für seine Aussprache.
Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, The maxim is, dovayai, no provayai.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, meinte Reagan. Und der russische Staatschef Michail Gorbatschow antwortete, das wiederholst du bei jedem Treffen.
You repeat that at every meeting.
Es herrschte Tauwetter zwischen Moskau und Washington. 2 Jahre später sollte die Berliner Mauer fallen. Das alles ist lange her. Im Juli 2014 warfen die USA Russland vor, landgestützte Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern zu testen. Ein Verstoß gegen den INF-Vertrag. Russland habe damit schon viel früher begonnen, sagt Thomas Caracco vom Zentrum für strategische und internationale Studien in Washington. Russland hat den Vertrag nicht einfach verlassen, sondern ist dabei geblieben und hat gegen die Vereinbarungen verstoßen. Die letzten beiden US-Administrationen, Obama und Trump, haben Russland aufgefordert, sich an den Vertrag zu halten, aber Moskau hat es nicht getan. Die russische Führung weist den Vorwurf zurück und beschuldigt die NATO, mit der Stationierung eines Raketensystems in Rumänien gegen Absprachen zu verstoßen. Der erste bekannte Test einer Mittelstreckenrakete der US-Armee ist nun das amerikanische Ausrufezeichen hinter das Ende des INF-Vertrags. Wie es ohne Abkommen weitergehen soll, wurde US-Präsident Donald Trump gefragt. Er habe mit Russland schon über einen Atomdeal gesprochen, informierte Trump die Journalisten. Russland könnte ein paar Waffen loswerden, wir müssen einige loswerden, wahrscheinlich sollten wir China mit reinnehmen, aber wir müssen immer führend sein. Das heißt, die US-Administration will ihre Vormachtstellung nicht aufgeben. US-Verteidigungsminister Esper sorgte wenig später für weitere Schlagzeilen. Auf die Frage, ob es Überlegungen gibt, landgestützte Raketen in Asien zu stationieren, antwortete der Minister, ja, das würde er gern tun. Später musste sich Esper korrigieren. Ich habe niemanden gefragt, ob wir Raketen in Asien stationieren können. Ich habe nie gefragt, die anderen haben nie abgelehnt. Wir sind weit davon entfernt. Richtig ist aber auch, dass Russland und China in Washingtons nationaler Sicherheitsstrategie als Kontrahenten aufgeführt werden. Und die USA wollen Chinas wachsendem Einfluss im pazifischen Raum etwas entgegensetzen. Deren Raketenarsenal bestehe zu 80% aus Waffen mit mittlerer Reichweite, sagte Verteidigungsminister Esper auf seiner Asienreise nach Angaben des Fernsehsenders ABC. Die chinesische Führung dürfe sich deshalb nicht wundern, wenn die USA aufschließen.
Der vergleichsweise neue Gegner China ist also ausgemacht. Die Russen bleiben Feind und dieser Logik folgend muss Amerika seine Dominanz wahren, seine militärische Überlegenheit, um die Sicherheit des Landes zu garantieren. Planungen sehen vor, dass die USA in den nächsten 30 Jahren 1,3 Billionen US-Dollar für ihr Atomwaffenarsenal ausgeben. Die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin hat ausgerechnet, das wären pro Minute 80.000 Dollar. Trump glaubt außerdem, dass sich das Kampfgeschehen immer weiter in die vernetzte Welt verlagern könnte. Yvonne Hofstetter ist Juristin, Expertin für künstliche Intelligenz und ihr Buch Kriegsführung 4.0, wenn der Code zur Waffe wird, erscheint im Oktober. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Frau Hofstetter, Sie schreiben, die digitale Revolution könnte die Gleichgewichte zwischen den Staaten verändern. Wenn wir von Waffen und Kriegsführung sprechen, wo ist da künstliche Intelligenz?
Ja, zunächst mal geht uns ja das Wort Cyberkrieg sehr leicht über die Lippen. Die Frage ist, ist das Krieg? Natürlich ist es so, dass neue Technologien unser Leben nicht nur generell im Zivilen verändern. Wir daten anders, wir arbeiten anders, wir kommunizieren anders seit den Nullerjahren, seitdem wir das Smartphone ausgehändigt bekamen. Aber natürlich ist es auch eine Verführung für Staaten, mit anderen, mit neuen Waffen aufeinander loszugehen, wenn man so will.
Ihre These im Buch ist, bislang stand in vielen Jahrzehnten vor allen Dingen die Verteidigung im Vordergrund. Es gab das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Nun sehen Sie eine Entwicklung hin von der Verteidigung zur Offensive. Wo erkennen Sie die in der vernetzten Welt?
Man muss sagen, es steht die Defensive im Vordergrund und geregelt wird das eigentlich durch das Völkerrecht. Das Machtmonopol bei internationalen Konflikten hat der UN-Sicherheitsrat. Und jetzt ist es so, dass durch die leichte Zugänglichkeit zu digitalen Möglichkeiten auch kleinere, schwächere Staaten ermächtigt werden, sich, wenn sie so wollen, Cyberwaffen zuzulegen und mit diesen Cyberwaffen loszuschlagen. Denn es ist relativ schwer festzustellen, wer dann tatsächlich der Verursacher beispielsweise eines Cyberangriffs war. Tatsächlich können wir etwa 80% attributieren. Wir, heißt die Amerikaner, können das. Wenn wir wissen wollen, wer einen Cyberangriff lanciert hat, müssen wir die Vereinigten Staaten fragen. Die können uns da Auskunft geben, aber diese Auskunft, die ist natürlich nicht kostenlos.
Das heißt dann also, ein Krieg oder ein Angriff ohne Krieger, da muss sich dann jeder Staat erstmal überlegen, ob er das Risiko eingeht, gewissermaßen auf Verdacht hin, aber ohne lückenlose Beweise zum Gegenschlag anzusetzen.
Das ist so, weil es kann es zu diplomatischen Verwerfungen kommen, wenn sie den Falschen treffen. Und im Cyberspace ist es natürlich so, dass Cyberkrieger auch die Infrastruktur anderer unbeteiligter Länder nutzen, um loszuschlagen. Das haben wir beispielsweise erlebt im Präsidentschaftswahlkampf 2016 in den USA. Dort gab es Cyberangriffe auf die Wahlinfrastruktur und hier wurden Server auch in den USA genutzt und missbraucht, um diese Cyberangriffe durchzuführen.
Schweres Gerät, schwere Waffen, die sind sehr teuer. Ein Angriff im Netz kostet dagegen vergleichsweise weniger. Bedeutet, dass es in Zukunft dann eben noch viel mehr unberechenbare Akteure mitmischen?
Genau das meint es eigentlich, wenn ich sage, das strategische Gleichgewicht verschiebt sich von der Defensive zur Offensive hin. Es kommen viel mehr Player zum Zuge. Es kommen viel mehr kleinere Staaten zum Zuge. Wenn wir jetzt nochmal auf die Wahlen schauen, in 2020 haben wir wieder Wahlen in den Vereinigten Staaten und wir wissen schon heute, dass es kleinere Staaten wie etwa Mexiko in der Zwischenzeit, dass diese kleineren Staaten verleitet sind, Russland 2016 zu imitieren. Das heißt, wir haben hier mit Angriffen zu rechnen, zwar nicht nur mehr durch Russland lanciert, sondern eben auch durch andere Staaten.
Angriffe in welcher Art?
Wir haben Angriffe erlebt, die sich beschränken oder erstrecken auf Sabotage, Spionage und Subversion. All diese drei Angriffe haben wir 2016 gesehen in den Vereinigten Staaten. Es wurde spioniert, es wurden Daten gestohlen. Daten wurden nicht gestohlen, um sich Wissen zu verschaffen, nachrichtendienstliches Wissen zu verschaffen, sondern die wurden veröffentlicht und haben damit beispielsweise Hillary Clinton geschadet, ihre Wahlkampfstrategie geschadet. Wir haben auch gesehen, dass die Wahlautomaten korrumpiert worden sind. Hier wurden also Namen vertauscht, Namen gelöscht von Wählern, die konnten dann nicht mehr wählen. Das alles waren Einmischungsaktionen und dann natürlich eben die Propaganda, die eigentlich früher wirklich nur im Kriegsfall zum Zuge kam, der sogenannte Fog of War, der Nebel des Krieges. Die Propaganda, die wurde hier einfach ganz stark genutzt über die sozialen Medien mit falschen Accounts, die hier Falschnachrichten, Lügen verbreitet haben und so auch die Wähler beeinflussen konnten.
Es kann in der Entwicklung aber noch weitergehen. Es wird gearbeitet an autonomen Waffensystemen. Wie funktionieren die?
Ja gut, so wie wir am autonomen Auto arbeiten, wird natürlich an autonomen Waffensystemen längst geforscht. Tatsächlich ist das nichts Neues. Es gibt eigentlich schon Autonomie in Verteidigungssystemen seit Ende der 90er Jahre oder seit den Nullerjahren. Jetzt geht das natürlich weiter und wir reden hier von den sogenannten Killer-Robots. Über die Killer-Robots wird in Genf bei der Ständigen Abrüstungskonferenz verhandelt, allerdings nicht ausreichend genug. Da sind immer nur ein paar Tage im Jahr vorgesehen, wo man sich über diese Maschinen unterhält. Das sind Maschinen, bei denen der Kill-Cycle, also die Entscheidung, ob ein Mensch getötet wird oder nicht, komplett der Maschine überlassen wird. Und da möchten wir natürlich eine Wettrüsten verhindern. Und da geht es eben um die Diplomatie. Aber leider, muss man sagen, kommen die Staaten hier überhaupt nicht weiter und es kommt zu keiner einheitlichen Erklärung.
Früher gab es beim Militär zwei Revolutionen. Die erste kam mit dem Schießpulver, die zweite mit der Entwicklung von Atomwaffen. Manche Experten sagen, jetzt sind autonome Waffen vielleicht in Zukunft die dritte Revolution. Das war die KI-Expertin Yvonne Hofstetter. Ihr Buch »Der unsichtbare Krieg, wie die Digitalisierung Sicherheit und Stabilität in der Welt bedroht« erscheint Anfang Oktober. Nochmal zurück zu unserem Kammerspiel, dem Gott des Gemetzels, basierend auf einem Theaterstück von Jasmin Reza. Wir haben vorhin verfolgt, dass zivilisierte, wohlhabende Großstadtpaare versuchen, wie Erwachsene einen Streit zwischen ihren beiden Söhnen zu klären, bei dem einer von beiden zwei Zähne verloren hat. Das gelingt aber nicht, weil sich alle im Raum im Grunde genommen hassen und jeder auf seinem Standpunkt beharrt.
Michael und ich haben uns in hohem Maße um Fairness bemüht, sind auf sie zugegangen.
Also so fair waren sie nicht.
Ach, wirklich?
Oberflächlich fair vielleicht.
Doodle, ich muss jetzt gehen.
Dann geh, Feigling.
Nancy, mir droht der Verlust meines mit Abstand wichtigsten Mandanten. Da geht mir der fürsorgliche Elternscheiß und das ganze Gezeter, das mit...
Ja, aber mein Sohn hat zwei Zähne verloren, zwei Schneidezähne.
Wissen wir, danke.
Einen davon unwiederbringlich.
Er kriegt neue Zähne. Bessere Zähne. Keiner hat ihm das Ohr abgebissen.
Es war ein Fehler, nicht auch den Anlass des Streits zu besprechen.
Es gab keinen Anlass, nur einen Elfjährigen, der Leute verprügelt. Mit einem Stock.
Bewaffnet mit einem Stock.
Das haben wir wieder rausgenommen.
Ja, haben Sie aber nur auf unsere
Wir haben es ohne jede Diskussion entfernt.
Ein Wort, das bewusst Absicht unterstellt, was die Möglichkeit eines Missverständnisses nicht zulässt und so alles Kindliche ausschließt.
Ich glaube, diesen Ton ertrage ich nicht mehr.
Ja, wir sind nicht auf derselben Wellenlänge, Sie und ich schon von Anfang an nicht.
Mr. Cowan... Es ist unglaublich frustrierend, wiederholt über etwas belehrt zu werden, wovon wir schon selbst längst abgerückt sind. Gut, das Wort bewaffnet war nicht angemessen. Wir haben es ersetzt. Obwohl es genau betrachtet nicht unzutreffend ist.
Zachary ist beschimpft worden und er hat reagiert. Also wenn man mich attackiert, dann verteidige ich mich. Und besonders, wenn ich allein da stehe gegen eine ganze Gang.
Hören Sie, wir sind alle vernünftige Menschen. Wir alle vier. Mir ist nicht klar, warum wir uns hinreißen lassen und aus der Haut fahren. Das ist doch total unnötig.
Michael, komm, hör auf mit dem Vermitteln, in Ordnung? Wir sind sowieso nur oberflächlich fair. Warum sollten wir uns überhaupt fair verhalten?
Nein. Auf dieses Niveau begebe ich mich nicht.
Welches Niveau?
Auf das Niveau, das unsere beiden kleinen Scheißer uns aufzwingen.
Ich fürchte, Penn ist da andere auf.
Penelope.
Verzeihung.
Jetzt ist Ethan ein Scheißer.
Gut, Schluss jetzt. Ich muss jetzt wirklich gehen.
Ja, und ich auch.
Roman Polanski ist der Gott des Gemetzels, unter anderem mit Christoph Walz und Jodie Foster. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, Rückkehr der Raketen, das globale Wettrüsten. Global deshalb, weil inzwischen China, Indien und wohl auch Nordkorea Mächte sind, die über strategische Atomraketen verfügen. Von diesen Mächten war im INF-Vertrag aber gar keine Rede. Warum also sollten Putin und Trump tatenlos zuschauen, wie andere sich Waffen verschaffen, die ihnen verboten sind, die aber die regionalen militärischen Gewichte verschieben. So gelten Absprachen nicht mehr, zumal nicht mit Politikern an der Spitze, die sich in Feindschaft verbunden oder aber ziemlich unberechenbar sind. Ein Problem auch für Deutschland, sich auf diese Lage einzustellen.
Die Bundesregierung beteuert immer wieder, dass sie alles getan hat und tun wird, um ein atomares Wettrüsten zu verhindern. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte das noch einmal letzte Woche bei seinem Besuch in Moskau.
Wir werden alles dazu unternehmen, dass es jetzt eben zu keinem Rüstungswettlauf kommen wird. Den will niemand, auch das sagen alle. Niemand will einen solchen Wettlauf, der letztlich nichts anderes wäre als eine Gefahr für viele Menschen.
Trotzdem war die Position der Bundesregierung klar. Wie alle NATO-Partner stellte sie sich hinter die USA und machte allein Russland für das Ende des INF-Vertrages verantwortlich. Bundesaußenminister Heiko Maas will vermitteln, neue multilaterale Abkommen beschließen. Auch mit Russland habe er versucht, im Gespräch zu bleiben.
Vertrauen entsteht nicht über Nacht. Und deshalb wird auch in den letzten Jahren verloren gegangenes Vertrauen nicht über Nacht wieder zurückkehren.
Das Thema nukleare Abrüstung war jahrelang gar kein Thema im UN-Sicherheitsrat. Deutschland und Frankreich setzten es auf die Agenda, ein kleiner Erfolg. Allerdings ohne Resultat. Das Problem ist die neue Weltordnung. Die USA und Russland sind längst nicht mehr die wichtigsten atomaren Weltmächte. China hat sie überholt. Indien und Pakistan sind auf dem Vormarsch. Das Ende des INF-Vertrages erschütterte die Bundesregierung deshalb weniger. Man hatte anscheinend damit gerechnet. Maas sprach immer wieder davon, wie wichtig neue Abrüstungsabkommen seien. Abkommen, die nicht nur die USA und Russland unterzeichnen, sondern vor allem auch China. Nur scheint die chinesische Regierung bislang keinerlei Interesse an multilateralen Rüstungsabkommen zu haben. Ihre und die Interessen der USA im Pazifik konkurrieren miteinander. Das neue Schlachtfeld dürfte dort liegen. Dennoch wird Europa und damit auch Deutschland involviert sein. Denn die USA wollen nicht mehr allein die Kosten für ihre Aufrüstungsbemühungen tragen. Das Einfordern des 2%-Ziels der NATO gehört zu US-Präsident Donald Trumps Lieblingsthemen. Um 2% des deutschen Bruttoinlandproduktes in die Bundeswehr und Rüstung zu investieren, müsste Deutschland seine Verteidigungsausgaben fast verdoppeln. Bisher hielten sich Maas und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Versprechungen zurück. Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schlägt aber neue Töne an.
An dem Ziel der Bundesregierung, 2% anzustreben. Ein Ziel, auf das sich alle Verbündeten wiederholt geeinigt haben, halte ich daher fest.
Sie will die Rüstungsausgaben bis zum Jahr 2024 von derzeit 1,2 auf 1,5% steigern. Die Haushaltsplanungen sehen das bisher aber nicht vor. Kramp-Karrenbauer betont auch, dass die USA weiterhin Deutschlands wichtigster Verbündeter sind. Deutschland ist abhängig von den USA. Die NATO ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Alternative europäische Sicherheitsstrukturen fehlen. Allein im ersten Halbjahr 2019 hat Deutschland Rüstungsexporte im Wert von 5,3 Milliarden Euro genehmigt. So viel wie im ganzen Jahr 2018 nicht. Ungarn war das Top-Empfängerland. Die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban setzt auf Selbstverteidigung statt auf die NATO oder eine gemeinsame Verteidigungspolitik der EU. Selbst mit Frankreich oder Großbritannien findet Deutschland aber keine gemeinsame Haltung in der Rüstungspolitik. Auch auf ihren Druck hin hat die Bundesregierung ihre Exporte wieder erhöht. Nicht nur, dass Deutschland keine neuen Partner für multilaterale Abkommen findet, nein, auch die alten Partner verfolgen nicht die gleichen Ziele.
Soweit Isabel Reifenrath. Nun hat der Journalist Franz Alt vor kurzem darauf hingewiesen, dass seit mehr als 2000 Jahren der altrömische Grundsatz gilt, wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten. Und das tun diverse Staaten aller Orten. Überall rechnet man offenbar mit militärischen Konflikten und auf die will man gefasst sein. Jürgen Gresslin ist Rüstungsgegner und Friedensaktivist. Guten Abend, Herr Gresslin.
Ja, schönen guten Abend, Frau Pirot.
Da sind weltweit steigende Rüstungsexporte. Gibt es da diesen Automatismus, wer mehr Waffen produziert, der besitzt auch mehr Waffen?
Und wer mehr Waffen besitzt, der will mehr exportieren. Das ist leider so. Die Rüstungsexportzahlen, die SIPRI geliefert hat, das Friedensforschungsinstitut in Stockholm, belegen eindeutig, 2014 bis 2018 ist der Waffenhandel gewachsen gegenüber 2009 bis 2013, also immer 5 Jahreszeiträume, um 7,8%. Das ist eine riesige Summe. Und die 5 Jahre davor nochmal um 23%. Das ist eine unglaubliche Steigerung im Rüstungsexportmarkt. Und allen voran die USA, Russland, Frankreich, Deutschland, China sind die Nationen, die die Waffen liefern.
Deutschland hat ja auch angekündigt, dass es bei uns deutlich höhere Rüstungsausgaben geben soll. Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Verteidigungsministerin, fordert vom Finanzminister eine weitere Erhöhung. Die Bundeskanzlerin sagt, mehr Unterstützung, Ausrüstung, Ausbildung, das sind wir unseren Soldatinnen und Soldaten schuldig, aber auch unseren Partnern. Finden Sie nicht?
Finde ich nicht, weil das genau der falsche Weg ist. Die Bundesrepublik Deutschland gibt jetzt schon weit über 40 Milliarden Euro im Einzelplan 14, also im Verteidigungshaushalt, aus. Die Zahlen sind dramatisch steigend. Das geht natürlich zu Kosten anderer Haushaltsposten wie der Bildung und des Gesundheitswesens. Da wird es dann fehlen, zumal wenn die Bundesrepublik Deutschland diese 2% des Bruttoinlandproduktes für Militärausgaben erfüllen würde, die die NATO fordert, lägen wir allein bei den Rüstungsausgaben bei 70 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist das Geld, das wir brauchen für ganz andere Dinge, um unsere Kinder zu bilden, um das Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. Aber bitte schön, nicht in die Rüstung.
Allerdings ist Deutschland ja eigentlich weit entfernt davon, übermäßig aufzurüsten. Wir sprechen hier von einer geplanten Steigerung von 1,23% des BIP im Jahr 2018 zu 1,38% im Jahr 2020. Das wären dann 0,15%. Das ist ja jetzt nicht exorbitant.
Es ist exorbitant, weil die Bundesrepublik Deutschland auf Platz 8 der Länder liegt weltweit, die Waffen oder Geld für Militär ausgeben. Das sind 49,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Russland auf Platz 6, die USA mit der 12-fachen Summe wie Russland auf Platz 1. Die USA gibt 649 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus für Militär. Wissen Sie, das Geld fehlt. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja auch weltweit so. Täglich sterben 15.000 Kinder und zwar täglich, weil nicht genug Lebensmittel da sind, Medikamente da sind. Die Bildung der Kinder weltweit, es fehlen laut UNESCO 39 Milliarden US-Dollar in der Bildung weltweit. Wissen Sie, das sind die Probleme, die wir angehen müssten. Und bitte schön, nicht immer mehr Geld in die Rüstung.
Wenn wir nochmal auf Deutschland schauen, die Bundeswehr, die steht ja nun eher gerupft da. Ständig hören wir von Pannen, von total veralteter Ausrüstung. Alle 6 U-Boote der Marine sollen havariert sein. Nehmen wir mal das Flugabwehrraketensystem Patriot als Beispiel. Da kann eine Batterie immer nur eine Himmelsrichtung überwachen. Das heißt, für Rundumschutz bräuchte man 4 Batterien. Aber die Bundeswehr hat gerade mal 12 insgesamt. Also können überhaupt nur ganz wenige Gebiete geschützt werden. Ist es da nicht sinnvoll zu sagen, Deutschland muss mehr investieren?
Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir die Waffen exportieren und wir sind der 4. Exporteur von Großwaffensystemen, also besagte Kampfpanzer und U-Boote, Kriegsschiffe, Militärhelikopter, Kampfflugzeuge auf Platz 4 der Welt. Wir exportieren diese Waffen oder funktionieren sie? Und wenn es in Deutschland sein soll, funktionieren sie plötzlich nicht. Ich glaube, dass dahinter auch der Gedanke steckt, je mehr wir jammern bei der Bundeswehr, desto mehr Geld soll dazu rübergeschoben werden. Wissen Sie, das Feindbild Russland wird aufgebaut. Die Russen haben ein 1/12 dessen an Militärausgaben, was die Amerikaner haben. Sie liegen knapp über den Militärausgaben der Bundesrepublik Deutschland alleine und Russland zieht sich der NATO gegenüber. Das ist so ein Bild in der Öffentlichkeit, was gezeichnet wird und leider einen völlig falschen Zungenschlag hat. Lassen Sie uns lieber überlegen, wie man Frieden definieren kann, wie man abrüsten kann, mit Russland gemeinsam abrüsten kann.
Russland rüstet allerdings aktuell auf, wie so viele Länder in der Welt. Sie sagen, da müssen wir als Deutschland nicht mitmachen beim globalen Wettrüsten. Das ist moralisch überzeugend, aber geht das praktisch auch? Wir können uns ja nicht freimachen von dem, was da im Rest der Welt passiert.
Das ist ein Druckschluss, dass man, wenn die NATO aufrüstet oder einzelne Länder der NATO aufrüsten, das sind ja wahrlich nicht alle, dass dann jedes NATO-Land mitziehen muss. Das ist eine individuelle Entscheidung einer jeden Regierung, in dem Fall der Bundesregierung. Ja klar können wir sagen, wir steigen da aus, wir reduzieren, wir nehmen das Geld, um zum Beispiel humanitäre Hilfseinsätze weltweit zu steuern und das technische Hilfswerk zu stärken und all diese Geschichten, die man bräuchte, um die globalen Probleme anzugehen. Ich fände es gut, wenn die Bundesregierung das Signal setzen würde, jetzt schon, auch heute, wo das Treffen von Frau Merkel mit Herrn Trump stattfindet und Frau Merkel sagen müsste, lieber Kollege aus den USA, wir haben andere Sorgen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und lasst uns mal den Blick auf die Bekämpfung des Hungers und auf die Gesundheit und die Bildung der Menschen legen und nicht auf weitere kriegsvorbereitende Aufrüstungsmaßnahmen.
Da ist Trump aber sehr deutlich. Das wird er sicherlich auch heute wieder am Abend beim G7-Gipfel in Biarritz besprechen. Er sagt, das sei unfair, gewissermaßen Deutschland zu subventionieren mit seinen schmalen 1,2%, wo die USA doch 4% ihres Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgeben. Das sei Trittbrettfahrerei. Da dürfte Donald Trump nicht so leicht zu überzeugen zu sein vom Gegenteil.
Bei Donald Trump steht die Erwartung dahinter, dass man Kriege vorbereiten und Kriege führen muss. Das haben wir erlebt mit dem Afghanistan-Krieg, mit dem Irak-Krieg, mit dem Syrienkrieg, mit dem Libyenkrieg. Wissen Sie, das sind Hunderte von Milliarden von Dollar verschwendet worden. Wenn dieser Mensch, Donald Trump, sich nicht von diesem Denken löst, dass der nächste Krieg dem nächsten Krieg folgt, dann wird es tatsächlich weitere Kriege geben. Aber ich fände es gut, wenn Frau Merkel diesem Anspruch gerecht wird, den sie ja selbst immer in die Welt setzt. Ich bin Christin, ich bin Humanistin und ich möchte eine ganz andere Politik und andere Außenpolitik. Und da muss ich standhaft sein gegenüber Donald Trump.
Jürgen Gresslin, Lehrer aus Freiburg, erzählt zu den engagiertesten Rüstungsgegnern Deutschlands. Vielen Dank. Wenn man mal anfängt, die Hüllen fallen zu lassen, dann setzt eine Eskalationsspirale ein, die kaum noch zu begrenzen ist. Hören wir noch mal rein, wie das beim Gott des Gemetzels läuft. Da haben im Laufe des Films die Allianzen gewechselt und am Ende schreien sich alle an, auch die Ehepaare untereinander.
Es bringt nichts, sich anständig zu verhalten. Ehrlichkeit ist bloße Dummheit. Die schwächt einen nur, weil man wehrlos wird.
Gehen wir, Nancy. Für einen Tag haben wir genug Predigten und Vorträge gehört.
Ja, gehen Sie nur. Aber eins sage ich Ihnen noch. Jetzt, wo ich Sie zwei kenne, da wundert's mich nicht, dass, wie war sein Name nochmal, Zachary, verhaltensgestört ist.
Wütend geht Nancy vom Flur auf Michael zu.
Sie versuchen alles, uns Schuldgefühle einzureden, als hätten Sie und bloß Sie die Tugend gepachtet, aber Sie...
Penelope winkt in die Wohnung. Die Nachbarn.
Ich hab eingeladen. Die Türen waren weit geöffnet, aus einem Geist der Versöhnung heraus. Dafür darf ich von den beiden mehr Dankbarkeit erwarten.
Fahren Sie nur fort, Ihr Ego zu streicheln. Das ist wunderbar.
Ihr Sohn schlägt Ethan zusammen und du machst mich wegen diesem Hamster an?
Das mit dem Hamster war falsch, das kannst du nicht leugnen.
Ich scheiß auf den blöden Hamster!
Scheißt du auch noch auf den Hamster, wenn deine Tochter wiederkommt?
Wart's nur ab. Ich lass mir doch von einer 9-jährigen Rotzgöre nicht auf der Nase rumtanzen.
Sie sagen, dass Sie keine Reue empfinden und verlangen es von Zachary?
Wissen Sie was? Dieses ganze Ausdiskutieren, dieses Einsicht zeigen, steht mir ehrlich gesagt bis hier. Wir waren nett zu Ihnen. Wir haben Tulpen besorgt. Wissen Sie, meine Frau verkauft mich als Gutmenschen. Aber in Wahrheit fehlt mir völlig die Geduld für diesen gefühlsduseligen Blödsinn. Ich bin ein richtig fieses, cholerisches Dreckschwein, okay?
Sind wir alle?
Nein, tut mir leid, sind wir nicht. Wir sind nicht alle fiese, cholerische Dreckschweine.
Sie nicht, natürlich.
Nein, ich nicht, Gott sei Dank.
Nein, nicht du, Darjeeling. Nicht doch du. Du bist kultiviert. Hauptsache ist doch die Form zu wahren.
Wieso bist du so aggressiv mir gegenüber?
Ich bin nicht aggressiv, ich bin nur ehrlich.
Oh doch, natürlich, du bist aggressiv.
Weißt du was? Du wolltest dieses Kaffeekränzchen. Dazu hast du mich bequatscht.
Ich hab dich bequatscht.
Ja.
Das ist so ekelhaft.
Nein, gar nicht. Du trittst für zivilisierte Umgangsformen ein. Das finde ich wunderbar.
Genau. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich Sie vielleicht verklagen sollen? Wäre es besser gewesen, nicht zu reden, Ihnen die Versicherung auf den Hals zu hetzen, damit die Sie fertig machen?
Hör auf, Penny!
Womit?
Du verlierst jede Verhältnismäßigkeit!
Ist mir doch egal.
Der Gott des Gemetzels. Ein Kritiker vom Spiegel schrieb seinerzeit, die Schauspieler spielten ihren Kleinkrieg so überzeugend, dass man ihnen auch zutrauen würde, eine Atombombe zu zünden, wenn zufällig irgendwo eine rumläge, womit wir wieder zurück bei unserem Thema heute Abend wären. Frieden schaffen mit immer mehr Waffen, kann das funktionieren? Polen sagt ja und versucht sich immer stärker an die USA zu binden, verlässt sich aber nicht nur auf amerikanischen Schutz, sondern rüstet selber auf und fordert Berlin regelmäßig auf, es Warschau gleich zu tun.
Die Zahlen sprechen für sich. Nach Angaben des Friedensforschungsinstituts SIPRI hat Polens Regierung im vergangenen Jahr knapp 42 Milliarden Złote in den Verteidigungshaushalt gesteckt. Umgerechnet sind das rund 10 Milliarden Euro. Entspricht genau 2% des polnischen Bruttoinlandsprodukts. Damit gehört Polen zu den wenigen Mitgliedstaaten, die das NATO-Ziel erreichen. Die rechtsnationale Regierung setzt für den Ernstfall, wie die Vorgängerregierungen auch, auf die Bündnispartner, erklärt der Militärexperte Marek Świerczyński von der Warschauer Denkfabrik Polityka Insight. Die polnische Armee ist sicher die stärkste Armee an der Ostflanke der NATO, die auch recht modern ausgerüstet ist. Der Modernisierungsprozess zieht sich hin und es sollte schneller gehen, aber schon der Umfang, 110.000 Berufssoldaten, ist eine vergleichsweise große Kraft. Selbstverständlich zu klein, um einem etwaigen Angriff Russlands entgegenzuhalten. Aber in Zusammenarbeit mit den Alliierten aus den europäischen NATO-Ländern und den USA ist die polnische Armee schon imstande, den größten Beitrag in östlicher Richtung zu leisten. Der Militärexperte hat es angesprochen. Die polnische Regierung umwirbt die NATO auch aus Angst vor Russland. Deshalb richte sie ihre Außenpolitik darauf aus, dass noch mehr NATO-Truppen im Land stationiert werden. Es ist das strategische Ziel des polnischen Staates, ganz gleich, welche politische Richtung gerade an der Macht ist, die harte Verteidigungslinie der westlichen Welt nach Polen zu verschieben. Zurzeit befinden sich die nächsten festen US-Basen in Deutschland. Erst durch eine Verschiebung wäre das Ziel der polnischen Politik eingelöst, sich ganz mit der westlichen Welt zu verbinden. Für eine enge Bindung an die NATO und an die USA umgarnt Polens Präsident Andrzej Duda den amerikanischen Präsidenten. Zuletzt hatte er Donald Trump eine Militärbasis in Polen angeboten, ein Fort Trump. Im Rahmen der NATO-Mission Atlantic Resolve sind momentan etwa 4.500 US-Soldaten in Polen stationiert, neben Soldaten aus Großbritannien, Kroatien und Rumänien. Sie wechseln sich nach dem in den Bündnisverträgen festgelegten Rotationsprinzip ab. Polen wünscht sich trotzdem mehr US-Soldaten im Land. Dafür sprach sich auch Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vergangene Woche in Zeitungsinterview aus. Das bedeutet aber nicht, dass die amerikanische Präsenz in Deutschland geschwächt werden solle, milderte der Ministerpräsident ab. Aber er bekräftigte einmal mehr seine Kritik an der Bundesregierung, die er mit dem US-Präsidenten teilt. Deutschland müsse die Verteidigungsausgaben schneller erhöhen, denn jedes Mitglied sollte sich an die NATO-Vereinbarungen halten, so Morawiecki. Aus Warschau, Jessica Chmura.
Und von ihr waren das mahnende Worte. Überhaupt, der Osten kauft Waffen wie selten zuvor. Auch der Südosten, was das Konfliktpotenzial vor den Toren Europas noch erhöht. Götz Neuneck ist Physiker und leitet den Forschungsbereich für Rüstungskontrolle und neue Technologien an der Universität Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Piroth.
Herr Neuneck, tun sich da immer mehr Krisenherde auf. Viele mischen mit, auch China im südchinesischen Meer, die Türkei an der Grenze zu Syrien, der Iran an der Straße von Hormus. Und dann bekommt ein falscher Machthaber im falschen Moment Atomwaffen in die Hand und handelt unüberlegt. Hat diese Situation das Zeug, die Welt ins Chaos zu stürzen? Hat sich diese Gefahr tatsächlich verschärft oder ist das zu hysterisch betrachtet?
Na, die Gefahren sind wieder gewachsen. Man hatte ja Jahrzehnte gedacht, man könne weiter abrüsten und man hat aber vergessen, die Verträge auch für stürmischere Zeiten festzuzurren. Man hat sich nicht ernsthaft bemüht um Russens Kontrolle, sondern man hat im Grunde genommen die alten Verträge entweder wissentlich auslaufen lassen oder man hat sich einfach gar nicht mehr dafür interessiert. Das beste Beispiel ist der INF-Vertrag. Der hat ja 30 Jahre lang gegolten und ist gut eingelöst worden. Aber jetzt ist man nicht mehr in der Lage, weil die Entfremdung zwischen beiden groß ist, tatsächlich das auch weiterzuführen und es für eine vertragliche Weiterentwicklung von Beschränkungen zu sorgen.
Es heißt, die Rüstungskontrolle liegt in Trümmern. Jetzt endet 2021 auch noch der New START-Vertrag. Was regelt der?
Der New START-Vertrag ist ein Vertrag, der die strategischen Streitkräfte der USA und Russlands auf 1550 Sprengköpfe begrenzt. Die beiden Staaten hatten mal wesentlich mehr. Es hat in den letzten 20, 30 Jahren einen Abrüstungsprozess gegeben und im Übrigen sind diese wichtigsten Kernwaffenstaaten, die ja über 90% aller Kernwaffen haben, das sind die Elefanten im Raum, kommen in ihren Verpflichtungen nicht mehr nach, Verhandlungen zu führen. Das ist zum ersten Mal seit 1968 der Fall. Egal welche US-Regierung, Republikaner oder Demokraten, man hat immer wieder mit den Russen verhandelt und umgekehrt. Obama hatte das Angebot gemacht, das hat dann Putin abgelehnt. Jetzt macht Putin wieder ein Angebot und es lehnt im Grunde genommen Trump/Bolton ab. Dieser Vertrag könnte ganz leicht verlängert werden. Man könnte einfach unterzeichnen, wir verlängern den. Es bedarf nicht des US-Kongresses, sondern das können beide Präsidenten. Aber sie tun es nicht, weil sie nicht wirklich die Rüstungskontrolle, insbesondere die strategische Rüstungskontrolle, auf dem Tisch liegen haben. Und da ist natürlich die Kündigung des INF-Vertrages ein großes Problem. Man ist ja bis heute nicht ins Reine gekommen, diesen möglichen Rüstungswettlauf zu begrenzen, der sich natürlich in erster Linie auf Europa dann natürlich auswirken wird.
Trumps Sicherheitsberater Bolton hat schon vorweggenommen, auch wenn es noch keine Entscheidung gäbe, Trump will ja erst nächstes Jahr über New START entscheiden, wird der Vertrag wohl kaum in eine neue Runde gehen. Kann man wenigstens diesen Vertrag denn noch irgendwie retten?
Ja, natürlich. Man braucht den einfach nur zu verlängern. Und Bolton sieht diesen Vertrag als Begrenzung, als Gängelung der USA an und möchte jegliche Gängelung, Beschränkung loswerden. Er ist überhaupt nicht an Verträgen interessiert.
Was wäre denn da die Rolle Europas? Das heißt, Europa Schlafwandler bei der Atomwaffenkontrolle. Was könnte Europa oder beispielsweise die Bundesregierung tun?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, der Außenminister bemüht sich, aber letztlich ist es eine amerikanisch-russische Angelegenheit. Und ich wundere mich ein bisschen, dass wir zu dieser Problematik eigentlich auch noch kein klares Wort von Frau Merkel und von Herrn Macron gehört haben. Also es besteht da eine gewisse Uneinigkeit und Länder wie Polen, Bulgarien, Rumänien haben Angst und fordern eher eigene Nuklearwaffen beziehungsweise amerikanische Nuklearwaffen. Also hinter den Kulissen ist das Geschachere voll im Gange und die Europäer haben dort keine eindeutige Linie. Aber sie können sich natürlich dafür einsetzen, auch in Washington, dass der New START-Vertrag, der wie gesagt durch eine einzige Unterschrift verlängert werden kann, einfach 5 Jahre verlängert wird, um dann Zeit herauszuholen, um all diese unappetitlichen Waffensysteme, die im Augenblick in der Entwicklung sind, also Post-INF-Waffensysteme, bodengeschützte Mittelstreckenraketen, Raketenabwehr. Wir haben gehört etwas von dem Unfall für ein an sich ziemlich idiotisches Waffensystem, nämlich einen nuklear angetriebenen Marschflugkörper. All diese Dinge könnte man wieder wegverhandeln. Man tut es aber nicht, weil man sich gar nicht an den Tisch setzt und weil man gar keine Pläne hat. Es gibt keine Strategie der Trump-Administration für Rüstungskontrolle. Es gibt nur die Strategie, die Rüstungskontrollfundamente zu zerstören.
Welche Chancen hat da überhaupt noch die Diplomatie? Also im Falle des Iran hat die sich nicht durchgesetzt. Das zeigt sich ja jetzt auch auf dem G7-Gipfel, trotz iranischem Überraschungsbesuchs. Erstmal keine Annäherung oder vielleicht doch. Immerhin wird sich Trump mit dem iranischen Präsidenten Rouhani vielleicht doch noch treffen.
Na, das lässt sich natürlich mal leicht sagen, dass die Diplomatie keine Chance mehr hat. Die Frage ist, was ist die Alternative? Die Alternative ist Wettrüsten. Es kostet zu viel Geld, schafft wieder gefährliche Situationen à la Kuba-Krise. Und die andere Alternative ist Krieg. Also denke ich mir, dass die Diplomatie in ganz besonderer Weise herausgefordert ist, aber bisher noch nicht Vorschläge auf den Tisch gelegt hat. Und daran muss man arbeiten. Man braucht dafür aber natürlich Partner, die auch bereit sind, zuzuhören oder selber Beschränkungen zu akzeptieren. Ob Russland das wirklich ist, wissen wir nicht, aber man sollte sie halt eben beim Worten nehmen. Und auch im Kalten Krieg hat es lange Zeiten gegeben, in denen man gar nicht mehr oder weniger erst miteinander gesprochen hat. Aber die Zeit ist jetzt gekommen, das wieder zu tun.
Götz Neuneck, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Vielen Dank. Das war HR2 Kultur, der Tag, Rückkehr der Raketen, das globale Wettrüsten. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.
HR2 Kultur zum Vormerken. Sie bestehen aus Keratin und schützen Vögel vor extremen Temperaturen, vor Regen, helfen bei der Kommunikation und ermöglichen das Fliegen. Die Federn. Und wenn Vögel Federn verlieren, landen sie schnell als Schmuck im Haar oder am Hut von Menschen. Seit Jahrhunderten ist der Gebrauch von vielen Kulturen aus aller Welt bekannt. Dazu als wärmende Decken oder Schreibwerkzeuge. Und Indianer benutzten Federschmuck auch als Ausdruck ihrer sozialen Stellung. Eine Ausstellung zeigt den Gebrauch von Federn. Mit fremden Federn. Noch bis zum 8. März im Museum Wiesbaden.